Dass Weisheit der schönste Schmuck für Frauen ist, davon war Anna-Maria van Schürmann überzeugt. Sie lebte zur Zeit bedeutender Gelehrter wie Leibniz, Galileo oder Descartes. Mit ihnen und noch vielen weiteren herausragenden Denkern stand sie zeitlebens in engem Kontakt. Bis zu ihrem Tod am 4. Mai 1678 galt Anna-Maria van Schürmann als die gelehrteste Frau Europas. Und sie kämpfte darum, endlich Frauen zum Studium zuzulassen. Sie wird 1607 als Kind niederländisch-deutscher Eltern in Köln geboren. Es ist die Zeit der Religionskriege. Die reformistisch orientierte Familie muss wegen ihres Glaubens aus ihrer Heimatstadt Köln fliehen. Da ist Anna-Maria gerade einmal 3 Jahre alt. Zu dem Zeitpunkt erkennt ihr Vater bereits das große Potenzial seiner hochbegabten Tochter und sie darf am Hausunterricht der Brüder teilnehmen. Anna-Maria verpflichtet sich daraufhin, ganz der Wissenschaft zu widmen. Sie hält sich daran und bleibt zeitlebens unverheiratet und kinderlos. Schließlich findet die Familie 1615 im liberalen Utrecht ein neues Zuhause. Hier wird die junge Anna-Maria van Schürmann dafür kämpfen, zur neu gegründeten Universität gehen zu dürfen. 1636 wird die Utrechter Akademie eingeweiht. Dazu verfasst Schürmann ein Gedicht, das den Ausschluss der Frauen vom Studium anprangert. Sie gilt jetzt schon mit ihren nur 29 Jahren als die gelehrteste Frau Europas. Schürmann ist nämlich nicht nur eine anerkannte Malerin, Kunsthandwerkerin und Musikvirtuosin. Als geschätzte Dichterin, Linguistin und Philosophin kennt sie sich ebenso hervorragend in Geographie, Astronomie, Geschichte und Pädagogik aus. Viele schätzen ihre Briefe, wie zum Beispiel die französische Königin Maria de Medici. Die eifrige Briefschreiberin korrespondiert mit den gelehrtesten Frauen und Männern ganz Europas und spricht 12 Sprachen fließend. Dazu gehören auch Syrisch, Hebräisch und Althebräisch sowie das selbst erlernte Äthiopisch. Hierzu verfasst sie sogar eine neue Grammatik. Die holländische Sappo erregt mit ihrem Wissen europaweites Aufsehen und wird für ihre Talente von allen bewundert. Von ihr, dem Stern von Utrecht, stammt folgendes Zitat: Grundsätzlich schlummern in jedem Menschen die Anlagen zu allen Künsten, also auch in der Frau. Frauen stehen alle Tugenden wohl an, auch die Wissenschaft. Ihren messerscharfen rhetorischen Künsten verdankt die Protestantin, dass sie zur Universität zugelassen wird. Anna-Maria van Schürmann ist die erste Frau, die an der theologischen Fakultät studieren darf. Dafür jedoch muss sie in einem vergitterten Verschlag hocken, damit sie für die männlichen Studenten nicht sichtbar ist. Ihr Studium ist ein großer Tabubruch, denn Frauen sind grundsätzlich von der Universität ausgeschlossen. Dazu erklärt Schürmann 1638: Daher erscheinen in historiografischen Werken über weite Zeitläufe hinweg von den Spuren der Frauen nicht mehr als von den Spuren eines Schiffes im Meer. 3 Jahre später veröffentlicht sie ihre Dissertation. Darin begründet sie, dass Frauen ein Recht haben, als Wissenschaftlerinnen zu arbeiten. Dadurch veranlasst Anna-Maria van Schürmann eine frühe Debatte über Frauenbildung, die weit über die Niederlande hinauswirkt. Für die Universalgelehrte ist Bildung jedoch vor allem eine religiöse Frage. Politische oder emanzipatorische Ziele verfolgt sie nicht. Sie begründet denn auch das Recht darauf theologisch. Zitat: Frauen seien, wie im Schöpfungsbericht beschrieben, Ebenbilder Gottes wie die Männer. Daher haben sie denselben Auftrag, nach der Erkenntnis Gottes zu streben. Zitat Ende. 1642 wird sie als Wissenschaftlerin und einzige Frau in die Bibliotheca Belgica aufgenommen, einem Archiv der wichtigsten niederländischen und belgischen Autoren. Mit ihren wissenschaftlichen Schriften gilt sie bald als Vordenkerin des barocken Zeitalters. In den späten 1660er Jahren ändert sich ihr Leben jedoch radikal. Sie begegnet nämlich auf einer Reise dem pietistischen Separatistenprediger Jean de Labadie. Ihr ganzes bisheriges Leben lässt sie jetzt hinter sich. Sie gibt ihre Besitztümer auf, folgt dem asketischen Leben der Labadisten und widerruft ihre wissenschaftlichen Arbeiten. Die wissenschaftliche Welt schüttelt den Kopf über den neuen Sinneswandel. Doch trotz aller Kritik verteidigt sie ihren Weg als besseren Weg zu Gott. Am 4. Mai 1678 stirbt die Gelehrte zwischen Humanismus und Pietismus in Westfriesland. Ihr Einfluss bleibt bestehen, da sie aufzeigte, dass Frauen Männern in nichts nachstehen. Ein wichtiger Beitrag zur Gleichberechtigung im 17. Jahrhundert.